Im offenen Himmel steigt auf der Stern aus Papier, unhaltbar.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Seelenfutter-Folge. Es ist jetzt die Nummer 32 und Susanne Gasowski hat eröffnet mit wunderbaren Worten von Sarah Kirsch. Susanne, du sitzt in deinem Homeoffice in Tarting, Eiderstedt. Ich bin in Husum in meinem Büro, Friedemann Margo mein Name, und heute geht es von tanzenden Blättern und offenem Himmel. Das offene Motiv, den offenen Himmel, hast du uns schon gelesen, Susanne. Das wird, glaube ich, eine spannende Folge heute,
ja,
oder?
Was hast du? Ja, das glaube ich auch. Wir haben zwei ganz wunderbare Lyriker im Gepäck, eine Lyrikerin, Sarah Kirsch, du hast es gerade gesagt. Und Erich Kästner, ich möchte das schon vorwegnehmen, weil ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder die andere, die ihn genauso schätzt wie ich. Aber du hast uns heute erst einmal ein wirklich schönes Gedicht von Sarah Kirsch mitgebracht.
Ja, das will ich dir und euch, die ihr zuhört, vorstellen. Der Rest des Fadens heißt es. Sarah Kirsch, geboren im April 1935 in Limlingerode. Man hört im Klang des Namens, das muss im Harz liegen. Ist auch so Südharz, Nordhausen-Gegend. Sie ist gestorben im Mai 2013 in Heide, lebte die letzten 30 Jahre eher zurückgezogen in Dithmarschen in Thielenhemme. Und er hat einen spannenden Lebensbogen vom Südharz nach Dithmarschen vollzogen. Sie ist in einem Pfarrhaus geboren. Ihr Mädchenname Ingrid Hella Irmeline Bernstein. Neben dem Pfarrhaus in der Dorfkirche von ihrem Großvater getauft worden, ist sie gerade mal 4 Wochen alt gewesen, und Kindheit und Jugend in Halberstadt verbracht, die Kriegszeit und die Nachkriegszeit dort, dann nach dem Krieg in der SBZ in der jungen DDR. Nach der Schule, nach dem Abitur, hat sie begonnen mit einer Forstarbeiterlehre. Hat sie zwar schnell wieder abgebrochen, aber irgendwie ist es so ein Indiz dafür, dass sie so fasziniert ist von Natur. Und das merken wir an vielen Stellen in ihrer Lyrik. Diese Liebe zur Natur und dieses genaue Hinsehen und Hinspüren, was da in der Schöpfung so passiert. Stattdessen hat sie dann ein Biologiestudium abgeschlossen mit Diplom. Seit 1958 dann von der Uni weg, hat den Lyriker Rainer Kirsch kennengelernt, und die haben 1960 geheiratet, waren bis 68 verheiratet. Seit 1960 hat sie erste Veröffentlichungen rausgegeben, lyrische Texte unter dem Künstlerinnenname Sarah Kirsch. Also Kirsch war sie dann verheiratet, und Sarah hat sie sich genannt. Es ist so eine Protestnote gegen die Vernichtung der Juden im Dritten Reich gewesen, oder eine eigentlich große Solidaritätsadresse. Sarah Kirsch seitdem. Seit 1965 freischaffende Künstlerin, und nach der Scheidung ist sie aus Berlin gezogen, ist dort Mutter vom Sohn Moritz geworden, hat als Journalistin auch im Radiobereich gearbeitet, Übersetzerin, und war in der DDR-Kulturszene aktiv. Unter anderem war sie Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband der DDR, also super vernetzt. Aber dann 1976 auch die eine der Erstunterzeichnerinnen der Protesterklärung gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Du erinnerst dich, da haben wir zum 3. Oktober hier rüber gesprochen. Und diese Protestnote, die sie unterschrieben hat, führte zum Ausschluss aus der SED, Ausschluss aus dem Schriftstellerverband, und ein Jahr später, 77, erhielt sie die Erlaubnis, die DDR zu verlassen und nach West-Berlin auszureisen mit ihrem Sohn zusammen. Auch in der BRD, West-BRD, schnell vernetzt gewesen, auch politisch aktiv. 1980, also finde ich ganz markant, ein offener Brief an Helmut Schmidt zur kritischen Überprüfung der USA-Politik, zusammen mit Günter Grass und anderen. Und ist immer auch sehr markant sperrig aufgetreten. Also sie ist nicht in die Berliner Akademie der Künste eingetreten, wegen der Stasi-Netzwerke, die da vorgeworfen wurden. Sie hat 83 nicht das Bundesverdienstkreuz angenommen, wegen der NS-Vergangenheit von Karl Kassens, dem damaligen Bundespräsidenten. Also wusste, was sie will und wusste auch, was sie nicht will. Literarische Vorbilder, Annette von Droste-Hülshoff, das wird dich freuen. Ja. Die liebst du so, aber auch Else Lasker-Schüler, sie ist da in der gleichnamigen Gesellschaft aktiv gewesen. Diese realistisch-naturalistische Art, in die Sprache zu gehen, die ist, glaube ich, sehr typisch. Und die finden wir auch wieder in dem Gedicht Der Rest des Fadens. Das ist das erste Gedicht gewesen, das sie in West-Berlin geschrieben hat, in dem 79 veröffentlichten Band Drachensteigen steht dieser Text und ich lese ihn dir vor. Der Rest des Fadens von Sarah Kirsch. Drachensteigen. Spiel für große Ebenen ohne Baum und Wasser. Im offenen Himmel steigt auf der Stern aus Papier unhaltbar. Ins Licht gerissen, höher aus allen Augen und weiter, weiter. Uns gehört der Rest des Fadens und dass wir dich kannten.
Wie schön.
Sarah ja, Kirsch.
Wie schön. Der letzte Satz ist ja besonders berührend, finde ich. Wie deutest du das? Also eigentlich, man meint, man versteht sofort, was sie damit meint. Was verstehst du darunter?
Ja, es ist ja, finde ich, unsere schöne Aufgabe, eine Deutung reinzulegen, ohne genau zu wissen, was denn nun die Dichterin gemeint hat, weil vielleicht verschiedene Wege ja auch richtig sind. Also ich habe eine erste und eine zweite Assoziation, wenn ich das mal sagen darf. Der Blick wird ja wirklich nach oben gerissen, wie in einer gotischen Kathedrale, wo du gar nicht nach vorne gucken kannst. Du musst irgendwie nach oben diesen Säulen streben, nach oben folgen und so auch diesem Drachenaufstieg immer höher, unaufhaltbar, der Stern aus Papier. Und ich finde auch dieses, uns gehört der Rest des Fadens im Hinterherblicken und dass wir dich kannten. Also möglicherweise und sehr naheliegend, wenn das ihr erster lyrischer Ausdruck war, nachdem sie ausgereist ist aus der DDR, dann schaut sie vielleicht hinterher dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz, um mal dieses Wort vom Prager Frühling zu sagen, ihrem Traum eines menschlichen Sozialismus, der einfach nicht ging und der geplatzt war und der da so hoch entschwindet irgendwie in den Himmel. Eine Möglichkeit, also mit Wehmut diesem geliebten Gedanken hinterher zu blicken. Und die andere Möglichkeit, die nehme ich mir jetzt einfach frech, wo wir am Reformationstag diesen Podcast ausstrahlen. Also für mich ist es auch ein ganz stärkendes Motiv. Uns gehört der Rest des Fadens. Es ist die Frage nach dem, was sicher ist, also was beständig, was verlässlich ist. Und wir haben nicht viel. Also wir gucken diesem großen Himmelsbild hinterher, aber wir haben etwas in der Hand, diesen Restfaden, der uns eine Gewissheit gibt. Und das ist ja du weißt, das ist die Frage von Martin Luther gewesen, vor gut 500 Jahren. Was gibt mir Gewissheit? Also wie kann ich bestehen? Und er fühlte sich immer wieder hinterfragt, auch in seinem religiösen Ich immer wieder hinterfragt. Und nichts gab ihm festen Stand, egal wie er sich anstrengte, bis er irgendwann wusste, es ist nicht seine Aktivität, sondern es ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die Sicherheit gibt. Und das ist für mich dieser Fadenrest, den ich in der Hand habe. Das ist nicht viel, aber davon weiß ich, dass wir dich kannten und dass wir diesen Faden in der Hand haben. Das gibt mir in die Hand. Also das ist ein haptischer Beleg von Gewissheit. Ja, ja. Ja, das ist eine zweite Möglichkeit. Ja, was meinst du?
Ja, für mich, ich wusste ja nicht, wann sie das veröffentlicht hat. Und für mich ist das wirklich ein Motiv des Gehenlassens. Ja, das egal, ob es eine Idee ist oder eine Vision, so wie du das vorhin geschildert hast, oder auch einen geliebten Menschen. Uns gehört der Rest des Fadens, uns gehört das, was wir erinnern und das, was wir bei uns tragen, die ganzen Bilder und dass wir dich kannten. Also ich war da eben im im Imperfekt, ja, also in der Vergangenheit. Wir kannten dich, du bist weg, ja. Unhaltbar ins Licht, ja. Gerissen, unhaltbar weg. Aber wir wissen, oder wir wissen, wer du warst, ja, und wir kannten dich. Und deswegen ist es für mich auch ein sehr persönliches Motiv, ja. Ich lasse da nicht nur eine Idee, sondern vielleicht auch jemanden gehen. Schau ihm hinterher und hab den Rest noch in der Hand weiß aber, ich kannte dich und habe alle Bilder noch fest in mir und in meinem Herzen. Das habe ich darin gelesen. Liegt aber auch daran, dass es für mich gerade eine sehr persönliche Zeit ist. Mag sein, dass das ein Grund ist.
Und es ist ich glaube, wir tun ja alles richtig, wenn wir das nebeneinander stehen lassen. Es gibt eben diese beiden Farben da drin. Entweder die melancholische Abschiedlichkeit oder dieses, ich halte da ein Stück fest wie ein Faustpfand. Ja. So. Der Rest des Fadens gehört uns. Also, und geben wir nicht her. Und das gibt mir eine Erinnerung, also und darin irgendwie ein sozusagen die Präsenz, die emotionale Präsenz dieser Verbundenheit.
Genau, und das ist ja das Schöne. Das ist selbst in der melancholischen Betrachtung des und dass wir dich kannten, ist das trotzdem schön. Es ist ja trotzdem schön, diesen Rest noch in der Hand zu haben und den für sich auch zu nutzen und festzuhalten und zu sagen, das ist das, was mir bleibt und was mir ja vielleicht Hoffnung gibt. Auf jeden Fall Halt. Ein wunderschönes Gedicht.
Spannend, dass wir so an dem Schluss, an diesem faszinierenden Schluss bleiben, weil dieses Bild des aufsteigenden Drachens, der Stern aus Papier, unhaltbar, ins Licht gerissen, höher, aus allen Augen, weiter, weiter. Also eine tolle Steigerung, ein sprachlicher Drive da drin, mir auch so wertvoll ist. Und dann ist, das können die Hörerinnen nicht wahrnehmen oder nur ahnen in der Art, wie ich vorgetragen habe, dann ist eine richtige Leerzeile.
Ja.
Ausgedruckt. Das ist ein Stilmittel von Sarah Kirsch. Also sowohl über Interpunktion als auch über Leerzeilen zu gestalten. Also eine richtig große Pause gedacht. Also der Stern aus Papier, da geht er hoch. Uns gehört der Rest des Fahrens. So, und das ist wirklich abgesetzt. Und nach diesem hinaufgerissen werden, dann der Schlusssatz mit zwei Füßen auf dem Boden, wahrscheinlich in Gummistiefeln.
Wahrscheinlich. Ja, und schön ist ja auch, finde ich, wenn man jetzt weiß, dass es ihr erstes Gedicht ist, dann in Westdeutschland, sind natürlich euch solche Adjektive, also im offenen Himmel, ja, und dann ins Licht gerissen. Das Licht gerissen ist ja auch, finde ich, ein sehr hin zum Licht, ja. Das ist ja auch ein sehr, also auch eine starke Metapher, ja. Das finde ich alles sehr, das zeigt, wie weit das gehen kann und dass es gar nicht so sicher ist, weil man ja ohnehin nicht sehen kann. Also man ist ja von diesem Licht wahrscheinlich auch geblendet und aus allen Augen weiter dahin, wo man gar nicht ahnen kann, wo etwas hingehen kann oder irgendjemand hingehen kann. Das fand ich auch an dem Bild so schön. Wunderbar, den Drachen als
Susanne, du hast
ja.
Ja, also das stimmt alles. Es ist, und es ist so luftig und es ist so windig und pustig. ohne dass sie es beschreibt, sondern einfach die Sprache bildet das alles ab. Es ist toll. Du hast dazu ein Bibelwort gefunden und ich bin ganz gespannt, was du uns dazu sagen willst.
Ja, ich habe beim Römerbrief, also beim Brief von Paulus an die Römer 11, Vers 36 gefunden und das war für mich so eine schöne Entsprechung dieses Drachens, dieses Sterns aus Papier, der aus der Hand gerissen wird oder sich vom Faden losreißt, ja eigentlich, weil der Faden ist ja noch da, also der vom Faden losreißt und dann aus allen Augen weiter und weiter entschwindet. Dazu habe ich das Wort gefunden, wie gesagt, Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Tja. Bau uns einmal die Brücke in diesen Lobpreis.
Ne? Ja, es ist eine Lobpreisung. Es ist ja trotzdem, und selbst wenn ich den Rest des Fadens, also ich bleibe bei dem Bild, ich habe den Rest des Fadens in der Hand. Der Stern aus Papier ist unhaltbar ins Licht gerissen worden. Und wo geht er hin? Also das ist ja die Frage, wo ist das, wo geht das alles hin? Wo kommt das her? Und da habe ich für mich gerade in dem ersten Satz, es ist die Frage, dieser Stern aus Papier, diese Idee, die ich in der Hand hatte und die mir dann entrissen wird und die ich vielleicht noch in der Erinnerung habe, weil ich sie kannte. Wie kommt sie zu mir? Wo geht sie hin? Was ist das eigentlich? Und das finde ich in diesem Satz, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, sind alle Ideen, sind alle Visionen, alle Menschen. Und ich stehe dann da und hab die Idee davon noch oder den Faden davon noch in der Hand. Aber ich habe eine Idee, wo es hingehen könnte. Ja, das war meine Brücke dazu. Mhm.
Ja, finde ich toll. Also es ist wie in der Dynamik dieses hochgerissenen Drachens wie ein Fluchtpunkt. Ja, genau. Also so höre ich das.
Ich habe mir gebaut.
Alles, genau. Was so durch die Himmel saust und unsere ganzen Leben und alles, wie du aufgezählt hast, alle guten Gedanken, die wir haben, sie haben alle einen Fluchtpunkt, ja. Und der ist da in ihm. Ja. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Es ist wunderschön.
Ich finde das Ich fand es auch. Als ich es dann las, habe ich gedacht, ja, das ist es. Das hat's bei mir rund gemacht. Das hat mir irgendwie gezeigt, so da könnte der Stern, wenn du den Rest des Fadens hast und ihm hinterher schaust, da könnte er hinkommen. Da könnte er hinfliegen.
Mhm. Genau. Und wenn es in der Schlusszeile von Sarah Kirsch ein Stückchen Verlorenheit gibt, wie da das die Dichterin steht und hat nur noch den Faden in der Hand, dann ist es hierin gehalten.
Ja, daran habe ich mich gehalten gefühlt, genau. Ja, vielen Dank. Magst du uns Sarah Kirsch noch einmal lesen, bitte?
So gerne. Der Rest des Fadens von Sarah Kirsch. Drachen steigen, Spiel für große Ebenen ohne Baum und Wasser. Im offenen Himmel steigt auf der Stern aus Papier, unhaltbar, ins Licht gerissen, höher, aus allen Augen und weiter, weiter. Uns gehört der Rest des Fadens und dass wir dich kannten. Sarah Kirsch.
Ja. Vielen Dank dafür.
So, das war der erste Streich, würde ich sagen.
Genau, der zweite folgt
gleich. Susanne. Und du bist daraufhin auf die Suche gegangen. Ich habe dir das schöne Gedicht von Frau Kirsch geschickt und dann hast du dazu eins gefunden, das auch so richtig in diese Zeit
passt. Ja, denke ich schon. Also ich habe dann geblättert natürlich und bin relativ schnell auf ein Gedicht von Erich Kästner gestoßen. Ich weiß auch gar nicht warum. Es liegt natürlich nahe, weil das Gedicht heißt Der Oktober und wir sind noch im Oktober. Aber das hat nicht nur was damit zu tun.
Ja, höchste Zeit.
Höchste Zeit ist jetzt zu lesen, genau.
Lässt sich nicht mehr lange verschieben.
So ist es, genau. Also. Das müssen wir nochmal ein Jahr warten. Aber ich finde, es passt auch vom Klang her, vom Gefühl her. Erich Kästner, vielleicht ganz schnell oder ganz kurz. Wir haben ihn schon kennengelernt, ganz relativ am Anfang. Ich habe mal nachgeschaut, in der 8. Folge haben wir ein Kästner-Gedicht gehabt. Wurde im Februar 1899 in Dresden als Sohn eines Sattlers geboren. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, eines Handwerkers. Wollte mit 14 Volksschullehrer werden und machte eine dementsprechende Ausbildung, die er allerdings abbrach, tatsächlich kurz vor dem Abschluss, da muss er so ungefähr 17 gewesen sein. Und daraufhin wurde er sofort zum Militär eingezogen und 1917 kämpfte er dann mit 18 im Ersten Weltkrieg. Eine Erfahrung, die ihn schwer getroffen und schwer belastet hat. Und er hat sich in diesem Krieg eine lebenslange Herzschwäche zugezogen. Nach dem Krieg hat er dann sein Abitur gemacht und 1919 in Leipzig Geschichte, Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie studiert. Nebenbei schon hat er sehr, das fand ich sehr sympathisch, weil ich auch das ebenfalls so gemacht habe, nebenbei hat er als Journalist und Theaterkritiker schon gearbeitet und sich so auch sein Studium verdient. Und Ende der 20er Jahre, genau 1927, zog er dann nach Berlin, der intellektuellen Hochburg für alle Künstler und Literaten der damaligen Zeit. Ein Smelting Pot, wahrscheinlich, wie man heute sagen würde. Und da hat auch seine Karriere als Schriftsteller begonnen. Er hat viel veröffentlicht, zunächst in Zeitschriften und Zeitungen und ist dann sehr, sehr berühmt und populär geworden mit seinem ersten Kinderbuch Emil und die Detektive. Nach der Machtergreifung 33 wurde er wegen seiner kritischen Texte, also nicht wegen Emil und die Detektive, sondern seinen ganzen kritischen Texten, die er auch geschrieben hat, in den Zeitschriften aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen und immer wieder von der Gestapo verhört als einziger Autor, und das hat mich schwer beeindruckt, ich habe das schon mal erzählt und sage das hier aber auch nochmal, war er bei der Verbrennung seiner Bücher auf dem Opernplatz in Berlin anwesend. Unglaublich mutig, wie ich finde, Haltung zeigen, der hat sich auch nicht versteckt und ist trotzdem im Gegensatz zu vielen anderen seiner Kollegen in Deutschland geblieben, ist nicht ins Exil gegangen, auch wenn es ihm noch so schwer gefallen ist. Und hat selber einmal geschrieben, ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn's sein muss, in Deutschland verdorrt. Das ist ein klares Bekenntnis zu seiner Heimat. Ich bin ein glühender Kästner-Fan, das habe ich auch schon mal gesagt, und finde wirklich couragiert und großartig, was er gemacht hat. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat er immer wieder auch gesellschaftskritische Gedichte und Texte geschrieben, aber auch Liebeslyrik und zarte Naturbetrachtung, und sein Werk hat mich eigentlich immer inspiriert, seitdem ich 19 bin, glaube ich. Ich habe ein Gedicht von ihm ausgewählt, das er Mitte der 50er Jahre geschrieben hat. 1955 ist erschienen aus seinem Jahreszyklus. Und das lese ich uns jetzt. Der Oktober heißt es. Fröstelnd geht die Zeit spazieren. Was vorüberschien, beginnt. Chrysanthemen blühen und frierend. Fröstelnd geht die Zeit spazieren und du folgst ihr wie ein Kind. Geh nur weiter, bleib nicht stehen, kehr nicht um, als sei's zu viel. Bis ans Ende musst du gehen. Hadre nicht in den Alleen, ist der Weg dein Schuld am Ziel? Geh nicht wie mit fremden Füßen und als hättest du dich verirrt. Willst du nicht die Rosen grüßen? Lass den Herbst nicht dafür büßen, dass es Winter werden wird. Auf den Wegen, in den Wiesen, leuchten wie auf grünen Fliesen Bäume bunt und Blumen schön. Sind's Bouquets für sanfte Riesen? Geh nur weiter, bleib nicht stehen. Blätter tanzen sterbensheiter ihre letzten Menuets. Folge folgsam dem Begleiter, bleib nicht stehen, geh nur weiter, denn das Jahr ist dein Gesetz. Nebel zaubern in der Lichtung eine Welt des Ungefährs. Raum wird Traum und Rausch wird Dichtung. Folg der Zeit, sie weiß die Richtung. Stirb und werde, nannte er's. Erich Kästner.
Der Oktober. Susanne, was für eine wundervolle Sprache. Also ja. so bilderstark und so fließend und ach, wie gegossen es ist. Einfach ein Genuss, es zu hören. Und auch bei diesem Gedicht ein ungemein starker Schluss. Ist der es, der dich in den Bann zieht? Oder warum muss es dieses Gedicht heute sein?
Ja, es ist natürlich ist es der Schluss auch, der zumindest, finde ich, den Link zu Sarah Kirsch schafft. Aber es ist wirklich diese Sprache, dieses Bild, was er macht, uns mitnimmt auf diesen Spaziergang. Und so voller, jeder Vers, jede Strophe so einzigartig. Diese Idee, fröstelnd geht die Zeit spazieren, so fängt es schon an, ja, unglaublich. Und du denkst, ja genau, da sehe ich sie, natürlich, wir sind jetzt im Oktober, wir sind fast am Ende des Jahres und du folgst ihr wie ein Kind, so ist das, wir haben ja gar keine andere Wahl. Und wie er unser Hadern damit auch dann zur Sprache bringt, Und dann in der rhetorischen Frage, ist der Weg denn schuld am Ziel? Was immer das Ziel auch sein mag, ja. Man ahnt es ja da schon. Und natürlich nicht. Und du gehst trotzdem weiter. Geh nicht wie mit fremden Füßen und da hältst du dich verirrt, sondern tritt wirklich weiter. Und lass den Herbst nicht dafür büßen, dass es Winter werden wird. Das ist so wunderschön und passt so sehr in die Zeit und ist so sehr dieses Motiv von loslassen und weggehen, aber dann eben auch bewusst auf den Weg machen. Das hat mich völlig in den Bann gezogen, muss ich sagen, und finde, es ist eine schöne Erweiterung von Sarah Kirsch bis hin zu dem letzten Satz: Stirb und werde, nannte er's. Ja, wer? Wahnsinn. Ja, das hat
Wahnsinn. Und wir haben, Susanne, den Text vor Augen und stirb und werde ist in Anführungsstriche gesetzt. Sag einmal, wer nannte es so? Volk der Zeit, sie weiß die Richtung. Stirb und werde nannte er es.
Ja, wer? Ja, weiß ich nicht. Stirb und werde. Sterben und werden, also das ist hinweggerissen sein ins Licht und dann irgendwo ankommen, nannte es, ja wer, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht der die Antwort weiß, vielleicht Jesus Christus, vielleicht Gott, vielleicht die Zeit, der uns den Weg zeigt, er lässt es offen, ja, und das ist großartig, ganz großartig, finde ich.
Ja, so füllen wir das ein. Also ich finde so interessant an dieser kunstvollen, wunderbar geformten Sprache gleichzeitig ein bisschen was Stampfendes, ja. Oder also immer mit diesem Motiv, dass wir nicht stehen bleiben. Also vielleicht ist der Winter ja auch die Metapher des Stillstands. Und das, kehr nicht um, als sei es zu viel. Geh nur weiter, bleib nicht stehen, geh nur weiter. So, also es kommt in Spiegelform, aber immer wieder als boah, weiter, weiter, weiter. Mhm. Das ist ja auch bei Sarah Kirsch so stark, dicht und weiter, weiter. Also immer auch anfeuernd oder ja, animierend.
Mutmachend, finde ich, ne? Also anfeuernd, genau, es ist einfach ein Mutmachen. Bleib nicht stehen, geh nur weiter, denn das Jahr ist dein Gesetz. Also wir wissen ja, dass Stehenbleiben gar keinen Sinn macht. Wir sind ja jetzt selber gerade in einer Zeit, in der scheinbar erstmal alles zum Erliegen kommt, aber natürlich in Wahrheit gar nichts stehen bleibt, sondern man gerade jetzt ja anfängt, und wenn es nur die Gedanken sind, die eigene Unruhe zu spüren. Und er macht Mut, dass das Stehenbleiben vielleicht auch gar nicht das gar keinen Sinn macht, ja, sondern dass uns die Zeit natürlich ohnehin an die Hand nimmt und weiterführt. Aber es zerrt ja auch niemand, ja, sondern hier bei Kästner wird man geführt. Also Sarah Kirsch, da ist es der Wind, der dann den Stern aus Papier ins Licht und in den offenen Himmel reißt, was ja durchaus stark ist, ja. Aber bei Kästner ist es, finde ich, langsamer und ein Führen, ein Folgen.
Ja. Hm? Aber sehr zielgerichtet, folgt der Zeit, sie weiß die Richtung. Und das ist dieser Move gewesen, der mir ein Bibelwort gegeben hat, das ich dazu stellen will, aus dem 14. Kapitel von Hiob, Vers 5. Das ist ja so eine Weisheitsliteratur, die über den Sinn des Menschen, des Lebens und der Zeit nachdenkt. In vielen Bezügen hier auch. Des Menschen Tage sind bestimmt. Die Zahl seiner Monde steht bei dir, Gott. Du hast ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten wird. Und das ist sozusagen das Pendant. Folgt der Zeit, sie weiß die Richtung. Gott hat ein Ziel gesetzt, der Zeit, die Zahl der Monde, die Zahl der Jahre, das ist bei Gott festgesetzt und läuft darauf hin, das ist ein Ziel, auf das wir zugehen und das wir auch nicht überschreiten werden, sondern zielgerecht erreichen mit Gottes Hilfe.
Ja, das passt wunderbar.
Mein Bibelwort dazu.
Das passt wunderbar.
Und im Hinblick auf die Zeit.
So ist es, genau. Das hätte mir jetzt auch definitiv auch gerade, genau. Ja. Auch wir haben eine Zeit, die wir nicht überschreiten
wollen.
Liest
uns nochmal den Oktober von Erich Kästner.
Fröstelnd geht die Zeit spazieren, was vorüberschien, beginnt. Chrysanthemen blühen und frieren. Fröstelnd geht die Zeit spazieren und du folgst ihr wie ein Kind. Geh nur weiter, bleib nicht stehen. Kehr nicht um, als sei's zu viel. Bis ans Ende musst du gehen. Hadre nicht in den Alleen, ist der Weg denn Schuld am Ziel? Geh nicht wie mit fremden Füßen und als hättest du dich verirrt. Willst du nicht die Rosen grüßen? Lass den Herbst nicht dafür büßen, dass es Winter werden wird. Auf den Wegen in den Wiesen leuchten wie auf grünen Fliesen Bäume bunt und Blumen schön. Sind's Bouquets für sanfte Riesen? Geh nur weiter, bleib nicht stehen. Blätter tanzen sterbensheiter ihre letzten Menuetts. Folge folgsam dem Begleiter. Bleib nicht stehen, geh nur weiter, denn das Jahr ist dein Gesetz. Nebel zaubern in der Lichtung eine Welt des Ungefährs. Raum wird Traum und Rausch wird Dichtung. Folg der Zeit, sie weiß die Richtung. Stirb und werde, nannte er's. Erich Kästner.
Vielen Dank, Susanne. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Seelenfutter. Wer uns schreiben will, auf seelenfutter@kirche-husum.de. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.